Deutschlandfunk Interview.
Lange Jahre gab es für die Tech-Riesen aus dem Silicon Valley nur eine Richtung, den Weg nach oben. Doch seit Wochen wird die Branche durchgeschüttelt. Besonders die Neuigkeiten, die seit der Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk aus dem Twitter-Hauptquartier kommen, sind geradezu atemberaubend. Massenentlassungen und Rückholaktionen, Neuerungen, die beim Publikum durchfallen und als letztes die Ankündigung von Musk, ausgerechnet Donald Trumps Konto wieder zu entsperren. Das Chaos bei Twitter und die Bedeutung für unsere Kommunikation. Darüber können wir jetzt sprechen mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, Professor an der Universität Tübingen. Schönen guten Morgen, Herr Pörksen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Pörksen, ich habe Sie gestern noch mal gesucht bei Twitter und Sie gar nicht gefunden. Das war meine Überraschung des Tages. Sie sind gar nicht auf Twitter anscheinend. Warum nicht?
Na, ich lurke da herum. Ich nutze Twitter als ein fantastisches Recherchetool, tauche da ein in Erkenntnis- und Forschungsgemeinschaften, die mir tolle Aufsätze, fantastische Vorträge, Ideen, auf die ich so nie gekommen wäre, zuspielen, Links zu irgendwelchen Blogs, und beobachte als jemand, der sich für Kommunikation interessiert oder von Kommunikation fasziniert ist, sowas wie die Trends der Bewusstseinsbildung der Gesellschaft in Echtzeit. Twitter ist ja ein Nachrichtenkanal für jedermann, und Sie können hier auch die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Posten und Twittern anschauen und betrachten. Und letzter Satz, letzte Bemerkung. Ich bin tief fasziniert von dem Hashtag, dem Rautezeichen. Das ist ja ein bestimmtes Muster der Organisation, eine Art Organisation ohne Organisation, die Schwärme zusammenbringt, ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringt. Denken Sie an Black Lives Matter, denken Sie an MeToo, all dies hängt ja mit Twitter und seinen Möglichkeiten zusammen.
Also jetzt kann ich mir die Frage, was macht Twitter für Sie denn so besonders, gleich schenken. Die haben Sie direkt mitbeantwortet. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wieso wollen Sie denn selbst Ihre Gedanken nicht bei Twitter live verfertigen?
Nun, ich selbst bin eigentlich jemand, der ganz persönlich gesagt mit dieser Echtzeithektik nicht besonders gut umgehen kann. Also verführt ist durch die Anreize, dann immer nachzugucken, was kommt, was passiert, wer kommentiert, wer teilt, wer liked. Und es ist so ein Stück Selbsterziehung, nicht besonders relevant wahrscheinlich für andere, aber eher eine Kenntnis der Verführbarkeit durch die Geschwindigkeit des Mediums und die Ablenkung von konzentrierten Arbeiten.
In letzter Zeit haben ja viele Politiker, auch viel Twitterer, die Plattform verlassen. Kevin Kühnert beispielsweise, Saskia Esken auch, weil sie neben der Verrohung auch eine Verzerrung der öffentlichen Meinung beklagen. Also wenn man so will, viele riesige Blasen, die selbst zusammengenommen eben nicht die Wirklichkeit abbilden. Ist da was dran?
Natürlich, da ist was dran, ganz klar. Und wir haben ja twitternde Politiker erlebt, die sich auch extrem verkalkuliert haben. Denken Sie jetzt zurück gerade an die letzten Tage. Die Raketentrümmer, die in diesem polnischen Dorf eingeschlagen sind, Ad-hoc-Reaktionen von Politikerinnen und Politikern, die sich als vollkommen falsch und vorschnell erwiesen haben. Also da sich zurückzuziehen, das kann natürlich eine Möglichkeit sein. Aber es geht ja eigentlich um etwas anderes jetzt aktuell. Durch den Kauf von Twitter durch Elon Musk, der eigentlich wie eine Mischung aus Autokrat, libertärem Ideologe, Internet-Troll und verantwortungslosem Spieler auftritt. Und hier stellt sich die Frage, wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Kann Öffentlichkeit so etwas sein wie Privatbesitz? Kann man Twitter zwar kaufen, aber gehört es einem dann auch? Und wer bestimmt eigentlich, was hier geschieht? Und das ist ein hochinteressanter Moment, durchaus berührender Moment, weil man sieht, wie Userinnen und User jetzt eigentlich um ihre Plattform und um das Kommunikationsklima auf dieser Plattform kämpfen, durch Satire, durch scharfe Kritik, durch das Löschen von Accounts, durch das Anlegen von Adressen auf der Alternativplattform, durch das Kapern von Accounts. Also das ist ein interessantes, aus meiner Sicht vom Ausgang her, offenes Lehrstück. Wer bestimmt? Musk hat Twitter zwar gekauft, aber die Frage ist, ob es ihm auch gehört.
Also Sie sind sich da gar nicht so sicher. Er würde mit Sicherheit beantworten, klar, mir gehört das nicht, und er droht ja sogar schon damit, die Plattform insolvent gehen zu lassen.
Ja, absolut. Und man wird sehen, was daraus wird. Er steht aus meiner Sicht hier eigentlich für den Typus des libertären Ideologen, der seine Staatsverachtung pflegt, wie auch ein Peter Thiel, der Wahlkampfempfehlung für die Republikaner ausspricht. Eigentlich ist es die ein bestimmter Strang einer frühen Silicon Valley-Ideologie, die man aus den Hacker-Konferenzen Anfang der 80er Jahre kennt. Also move fast and break things, also sich schnell bewegen und Dinge kaputt machen, nicht darauf achten, was eigentlich passiert. Und wir sehen auch an der Art, wie jetzt sozusagen dieser tumultartige Aktivismus von Musk rezipiert wird, wie sehr sich auch das Image des Silicon Valley selbst geändert hat. Also von einem Kultort, zu dem auch deutsche Medienmacherinnen und Medienmacher hinpilgern, hin zu einem Ort, von dem womöglich Demokratiezerstörung geprobt wird.
So weit würden Sie gehen. Also Elon Musk als Gefahr für die Demokratie.
Naja, ich persönlich bin der Auffassung, dass Öffentlichkeit kein Privatbesitz sein kann, dass Einzelne hier definitiv viel zu viel Macht haben, womöglich zum Schaden der Gemeinschaft. Und man sieht ja hier im Grunde genommen in einer einzelnen Geschichte das Grundparadox von digitaler Kommunikation. Einerseits eine Öffnung des kommunikativen Raumes, eine wunderbare Nachricht, ganz viele Menschen, die vorher keinen Zugang zur Öffentlichkeit hatten, können sich zuschalten, und auf der anderen Seite eine totale Vermachtung des kommunikativen Raums. Ganz klar, natürlich hat Elon Musk viel zu viel Macht und geht mit ihr erkennbar verantwortungslos um. In dieser Mischung aus libertärem Ideologe, Internet-Troll, verantwortungslosem Spieler.
Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, weil Twitter ja schon lange vor Elon Musk Probleme hatte, unter den sehr idealistischen Gründern, unter Jack Dorsey. Auch da gab es schon diesen sehr rohen, teilweise verrohten Diskurs, Fake-Accounts, Fake-News. Half aber am Ende alles nichts, war auch letztendlich gar nicht so wichtig. Das Entscheidende war, die Plattform war hochdefizitär. Und am Ende geht's ums Geld. Das wirft natürlich die Frage auf, bei wem denn so eine Kommunikationsinfrastruktur organisiert werden kann überhaupt. Staatlich kann es ja auch nicht sein, oder doch?
Ja, absolut, Sie haben völlig recht. Also die Frage ist, wie reguliert man Plattformen so, dass sie den Kampf gegen Desinformation möglich machen und andererseits die Kommunikationsfreiheit und den Mündigkeitsgedanken nicht gefährden. Das ist die Schlüsselfrage unserer Kommunikationszukunft überhaupt. Also wie gegen Desinformation kämpfen, gleichzeitig den Gedanken von Kommunikationsfreiheit und Mündigkeit, einem Gedanken, der einer Demokratie überhaupt erst ihre Würde gibt, den zu erhalten. Und hier, ich selbst war in den letzten beiden Jahren intensiv im Silicon Valley unterwegs und habe so die frühen Online-Gemeinschaften studiert. Und da zeigen sich aus meiner Sicht doch interessante Modelle. Also der Verzicht auf Werbung, die Nutzung von Abos oder Abonnements zur Finanzierung, der Verzicht auf Data Mining, eine sehr starke, ja fast exzessive Moderation trotz eines sehr liberalen Grundgedankens. Das sind so Frühphasen der sozialen Netzwerke, von denen man heute durchaus noch mal lernen kann oder lernen könnte.
Sehen Sie denn eine Alternative? Sprechen jetzt viele hier in Deutschland von Mastodon. Kann es tatsächlich sein, halten Sie es für möglich, dass, wenn sich die Situation bei Twitter zuspitzen sollte, dass es dann diese Massenabwanderung gibt und die Leute sich einfach was Neues suchen, ein neues Tool zum Kommunizieren?
Ich bin da skeptisch, weil es einfach ungeheuer lange dauern würde, auch für viele Menschen, die sich jetzt über Jahre und Jahrzehnte ihre eigene Followerschaft aufgebaut haben, diese dann dort bei Mastodon wieder aufzubauen. Wir haben ja mit Mastodon ein dezentrales Netzwerk. Server sind häufig überlastet. Das Hate-Speech-Problem ist natürlich auch noch nicht gelöst. Und es gibt etwas, was der Plattformanalytiker Michael Seemann mal mit einer hübschen Formulierung den zwanglosen Zwang dominanter Standards genannt hat. Also man hat sich so sehr daran gewöhnt, wie jetzt Twitter funktioniert und wie es gemacht ist, dass man erstmal mit dem Vertrauten weiterarbeitet, auch wenn es jetzt gewissermaßen Bekenntnislöschungen von Twitter-Accounts gibt oder die Mastodon-Adressen nun im eigenen Twitter-Account schon gespiegelt werden, sodass man signalisiert und man wird sofort und unmittelbar umziehen, wenn sich die Situation weiter zuspitzt.
Nur einer will offenbar nicht zurück, obwohl er dürfte, Donald Trump. Musk lässt ihn zurück auf die Plattform, hat User darüber abstimmen lassen, vordergründig ganz demokratisch, haben sich aber kaum Leute beteiligt. Ist Donald Trump wirklich noch eine Gefahr für diese Plattform Twitter?
Natürlich, er hat ja den Nachrichtenzyklus über Twitter mit seinen mehr als 80 Millionen Follower weltweit bestimmt. Und Sie sehen hier, und das ist das Interessante und Brisante an dem Vorgehen von Elon Musk, ein aus meiner Sicht falsches, fehlerhaftes, bloß formales Verständnis von Meinungsfreiheit nach dem Motto, wir lassen Menschen abstimmen und Menschen haben zugestimmt, also soll er zurück. Also mit diesem Argument könnte man auch die Todesstrafe wieder einführen oder die Leugnung des menschengemachten Klimawandels beschließen. Und über dieses bloß formale Verständnis von Meinungsfreiheit und Neutralität, darüber muss gestritten werden.
Sagt Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Herr Pörksen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.